Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Nord- oder Südamerika weitergereist sind. Und wir begeben uns jetzt also in das Jahr 1926 in diese Ballinstadt. Mein Protagonist heißt Anton, das ist ein Bauer aus Südkärnten. Südkärnten ist ein zweisprachiges Land, es wird dort nicht nur Deutsch gesprochen, sondern auch Slowenisch. Und dieser Anton landet jetzt in dieser seltsamen Stadt, die ein Durchgangsort ist, wo sich Leute also nur wenige Tage aufhalten. Und jetzt tun wir bitte zweimal weiterklicken und schauen wir in den Speisesaal der Ballinstadt 1926. Und unser Protagonist geht da einmal essen. Der Speisesaal mit den langen Bänken war erfüllt vom Geklirr des Bestecks, alle redeten laut durcheinander. Die meisten saßen in Gruppen nach ihrer Herkunft zusammen. Anton fand keinen Österreicher und setzte sich zu den Bayern aus seinem Schlafsaal. Das Abendessen bestand aus drei Gängen, Suppe, Rindfleisch mit Kartoffeln und Käse und schmeckte erstaunlich gut. Danach blieb ihm noch eine halbe Stunde bis zum Aufsperren der Schlafsäle. Er beschloss, einen Rundgang zu machen. Er hatte erst wenige Städte gesehen. In Klagenfurt kannte er nur Markt und Bahnhof. Nach Innsbruck hatte er mit den Arbeitskollegen vom Kraftwerksbau einmal einen Ausflug gemacht. Die Siedlung hier war nicht größer als sein Dorf, sagte er sich wieder. Aber sie war zugleich eine wirkliche Stadt. Es gab sogar Gehsteige und Gaslaternen. Er entdeckte eine Kirche, einen Judentempel. Es gab Bäcker, Schuster und Schneider, eine Buchhandlung und Gasthäuser. Hunderte Menschen waren auf den Straßen unterwegs und eilten geschäftig hin und her, obwohl die Geschäfte schon geschlossen hatten. Er erkannte einige Gesichter wieder, Leute, mit denen er auf dem Bahnhof zusammen gewartet hatte. Sie verloren sich gleich wieder in der Menge. Er spürte an diesen Menschen so etwas wie Elektrizität, anders konnte er es nicht ausdrücken. Am Dorf passierte oft stundenlang nichts. Die Sommerhitze oder Winterkälte ließ die Menschen ins Brüten verfallen, ins resignierte Träumen von einer besseren Welt. Viele im Dorf tranken Schnaps und waren abends wie betäubt. In Ballinstadt schien die Zeit schneller zu laufen. Er spürte die Aufregung, das heitere Gespanntsein, den Optimismus, der von diesen herumlaufenden Menschen ausging. Zugleich vermeinte er, einen Rest von Resignation zu verspüren. Für viele war die Auswanderung wohl der letzte Ausweg. Manche Gestalten sahen zum Erbarmen aus, woanders hätte er sie für Bettler gehalten. Und so viele Familien mit Kindern. Er hörte die Leute in verschiedenen Dialekten und in slawischen Sprachen reden, die er nicht zuordnen konnte, von denen er aber einige Brocken verstand. Sie klangen ähnlich wie sein heimatliches Slowenisch. Er kehrte im Hofbräu ein, einer notdürftig auf Bayern getrimmten Barackenhälfte, und bestellte ein Bier. Bis auf einen Tisch, an dem 5 zerzauste Männer saßen und schleppend miteinander sprachen, war die Gaststätte leer. Der Wirt erzählte ihm, dass auch ein Drittel der Baracken leer stand. Die großen Zeiten waren vorbei. Die Hapag hatte die Abläufe so verbessert, dass die Aufenthaltsdauer der Auswanderer immer kürzer geworden war. »Gut für die Auswanderer, schlecht fürs Geschäft«, sagte der Wirt. Außerdem hatte vor dem Krieg noch jeder Auswanderer 14 Tage in Quarantäne verbringen müssen. Die Deutschen waren gute Gäste gewesen, die Slawen weniger. Kaum noch Reibach zu machen. Schließlich habe ihn auch seine Frau verlassen. Und dann mache ich hier auch bald dicht. Wo soll es denn bei dir hingehen? Auch Amerika?« Der Wirt spuckte in den Spucknapf auf der Theke. Anton nahm einen Schluck von seinem Bier. »Argentinien.« Der Wirt nickte langsam. »Da ist vielleicht noch was zu holen. Riesiges Land. Aber arbeiten musst du überall. Ich bleib jedenfalls da. Vielleicht mache ich auch was in der Stadt auf. Die Kneipen in der Stadt gehen immer gut. Seemänner, du weißt.« Anton wusste nicht genau, was der Wirt meinte. Das Bier stieg ihm zu Kopf. Noch könnte er da bleiben. In Tirol würde es wieder Arbeit geben, sicheres Geld. Die Inflation würde irgendwann vorbei sein. Er könnte Arbeit finden, eine Existenz aufbauen. Der Wirt beugte sich zu ihm. Wenn du jemanden für einsame Stunden suchst, da gibt es auch welche. Baracke 12. Anton stutzte, dann schüttelte er den Kopf. Ich dachte nur, weil du so traurig aussiehst. Die Männer hier sind auch nur Menschen. Nein, ich würde das nie. Ich zahle dann. Als er aus dem Lokal trat, schlug die Uhr 7. Der Schlafsaal wurde aufgesperrt. Sein Koffer. Es war ähnlich wie in den Jugendherbergen früher, also dass die Säle abgesperrt waren und jeder musste natürlich schauen, dass sein Koffer heil blieb und dass nichts gestohlen wurde. Er schafft dann die Passage nach Buenos Aires. Vielleicht drücken wir mal weiter, schauen wir, was kommt. Ah ja. Ja. War da nicht vorher noch was? Ah nein. Dann drücken wir noch eins weiter. Ja, das ist das Schiff. Das ist die Baden, ein Passagierdampfer, der tatsächlich gefahren ist und die Strecke Hamburg-Buenos Aires Rio gefahren ist, die Hamburg-Amerika-Linie. Das ist eine originale Ansichtskarte von einem Auswanderer, den ich zum Vorbild für mein Buch genommen habe. Also das ist eine authentische Ansichtskarte aus dem Jahr 1926. Gehen wir bitte weiter. Jo. Und noch eins. Eins geht noch. Ja, jetzt sind wir im Hafen von Buenos Aires, 1926, und er kommt an. Und wieder muss er sich einer Prozedur unterziehen. Bei der Auswanderung war es schon so, tägliche Untersuchung, Kranke wurden nicht mitgenommen. Auch wenn eine geistige Behinderung festgestellt wurde, wurde man ausgeschlossen von der Passage. Diese Kapitel lese ich jetzt nicht. Und bei der Einwanderung eine ähnliche Prozedur, man wurde ausgefragt. Und dann hatte man hoffentlich Arbeit. Wir sind also im Einwandererbüro in Buenos Aires 1926. Einwanderer, Immigrante, sagte Anton. Nein, Tourist war er keiner. Der Mann nickte, machte einen Strich auf einer Liste, hielt drei Finger hoch und wies in die Halle. Schalter 3 in die Warteschlange. Anton setzte sich in Bewegung, den Koffer in der einen, den Mantel in der anderen Hand. Obwohl er auch keine Weste mehr unter dem Sakko trug, schwitzte er ständig. Es war zwar nicht mehr so heiß wie vor einer Woche am Äquator, dennoch hatte es sicher um die 30 Grad. Die Bekanntschaften vom Schiff hatten sich schnell verlaufen. Die Bayern, Edi, Valentin und wie sie hießen, sogar Robert, sein Kabinengenosse, von dem er gedacht hatte, sie würden zusammenbleiben, bis die Formalitäten erledigt wären, hatte ihm an Deck auf die Schulter geklopft, war die Gangway hinuntergelaufen und hatte sich durch die Menschen an der Landungsbrücke gedrängt, als ob er Angst gehabt hätte, dass ihm ein früher Ankommender einen Arbeitsplatz wegschnappen könnte. Die Warteschlange vor Schalter 3 rückte langsam weiter, immer wieder hob Anton den Koffer, ging 2 Schritte, stellte ihn wieder ab, tastete nach dem Geld. Seine Finger bekamen Sebis Brief zu fassen, das ist der, der ihm Arbeit versprochen hat, auf den Anton die Adresse der Firma außen auf den Umschlag geschrieben hatte. Die Schrift war schon abgerieben und verblasst, er hatte den Umschlag ständig in der Innentasche des Sakkos getragen. Adolf Strauß und Co., Eisenwarengroßhandel, Import-Export, Avenida Presidente Ramón San Castillo, gleich hier am Hafen. Er würde Arbeit haben, nicht wie viele andere, die aufs Geratewohl aufgebrochen waren. Heute noch würde er Sebi wiedersehen. Sie würden am Abend noch ein Bier trinken, wie an den Feierabenden, und auf ihre Zukunft anstoßen. Proximo, next please, nächster bitte, Castellano. Anton nickte, er konnte ja Spanisch. Der Immigrationsbeamte begann mit seinem Interview, von dem er kein Wort verstand. Anton nickte bei jeder Frage. Der Beamte wurde fordernder im Ton, wiederholte eine Frage mehrmals. No hablo castellano, kam Anton endlich über die Lippen. Das Eingeständnis, dass er nichts verstand. Und die blitzartige Erkenntnis, dass all das Lernen der spanischen Vokabeln nicht die Hälfte, sondern nur ein Bruchteil der Vorbereitung gewesen war. Er hatte die bloßen Ziegel mit einem fertigen Haus verwechselt, das es noch zu bauen galt. Der Mann schimpfte Unverständliches und verwies ihn an einen Kollegen, der ohne Einleitung gleich ein Kreuzverhör begann. Name, Alter, haben Sie Geld, haben Sie eine ansteckende Krankheit, waren Sie im Gefängnis, waren Sie im Irrenhaus, gibt es in Ihrer Familie Geisteskranke, kommen Sie aus einem Gebiet mit Epidemien? Ein Staccato, das Anton immer ängstlicher werden ließ. Was, wenn sie ihn nach einer Bestätigung des Arbeitgebers fragten? Einige Fragen verneinte Anton, ohne zu wissen, worum es ging. Was zum Himmel war ein Polygamist oder Anarchist? Bei Grund der Einwanderung antwortete er mit Aufbau einer neuen Existenz, wie es allen auf dem Schiff noch einmal eingeschärft worden war. Nein, er brauchte keinen Platz im Hotel der Immigrantes. Der Beamte schrieb. An den anderen Schaltern führten Italiener laute Diskussionen. Anton hatte das Gefühl, der einzige Deutschsprachige unter den Einwanderern zu sein. Wo steckten bloß die anderen von seinem Schiff? Eine halbe Stunde später spuckte ihn das Gebäude aus. Er stand draußen, das gestempelte Dokument in der Tasche. Er war hungrig und benommen, als hätte er die Nacht zuvor durchgezecht. Er hatte es geschafft. Nun, diese positive Stimmung schlägt bald um. Er merkt, dass er keine Arbeit hat. Dieser Freund ist spurlos verschwunden. Er muss sich dann mit Gelegenheitsjobs durchschlagen, gründet dann einen Betrieb, wo er Fußmatten herstellt. Und auch da gibt es ein historisches Vorbild dafür. Vielleicht kann man wieder weiterklicken. Ja, noch eins vielleicht. Noch eins. Ja, das ist diese Einwandererherberge am Hafen von Buenos Aires. Vielleicht können wir noch eins weiter. Ja, das ist ein Briefkopf, originaler Briefwechsel. Und Sie sehen am Briefkopf, das ist eine Fabrica de Felpudos. Das ist eine Fabrik von Fußmatten, die dieser Emigrant gegründet hat, der das Vorbild für meinen Roman war. Und ich habe versucht, also einen Brief nachzuempfinden, wie er geschrieben hätte werden können. Diese Briefe haben immer so einen sehr naiven Klang, einen naiven Ton, diese Emigrantenbriefe. Und ein Brief hätte so lauten können. Liebe Mutter, ich weiß nicht, ob Sie meinen letzten Brief bekommen haben, denn es ist keine Antwort gekommen. Mir geht es gut und ich werde jetzt meine eigene Firma machen. Ich bin der Chef und Hugo Berger, ein Kollege, ist mein Kompagnon. Wir werden Matten erzeugen, die man in den Städten vor die Eingangstüren legt, damit sich die Leute den Dreck abputzen. So ähnlich wie bei uns das Eisen rechts vorm Eingang, an dem wir die Stiefel abstreifen. Nur machen Sie das hier auf einer Art Teppich. Wir haben auch Kredit aufgenommen, aber nicht viel. Wenn hier auch schon alles besetzt ist, so haben wir eine Art Marktlücke entdeckt und sind guter Hoffnung. Wie geht es meinem Bruder Josel? Ich habe Pepper geschrieben, aber noch keinen Brief zurückbekommen. Ich esse hier fast jeden Tag Fleisch, wie bei uns nur am Sonntag, und bin schon ein bisschen dick geworden. Hier gibt es so viele Kühe wie nirgendwo auf der Welt. Mit den Frauen hier ist das so eine Sache. Es gibt viele hübsche Mädchen, aber sie gehören meistens zu den Italienern oder Spaniern. Hier bleiben die Nationen unter sich und überhaupt ist hier jeder für sich. Deshalb ist es schwer, einen Freund zu finden. Es gibt einen österreichischen Club, aber da wird viel politisiert. Die einen sind deutschnational, die anderen Kommunisten. Deswegen mag ich nicht hingehen. Wenn ich genug Geld beisammen habe, gibt es ein Wiedersehen. Heil Argentinien, Ihr Sohn Anton. Also in diesem Stil sind tatsächlich viele Briefe verfasst. Er schlägt sich also durch, baut den Betrieb auf. Vielleicht tun wir ein bisschen weiter. Ja, wir gehen wieder nach Buenos Aires auf einen schönen Platz. Es sind 2 Jahre vergangen und endlich schafft er es, eine Frau kennenzulernen und verabredet sich mit ihr in einer Eisdiele. Es ist auch eine Emigrantin, auch eine Österreicherin, die er dort kennengelernt hat. Und beim ersten Rendezvous nimmt sie noch eine Anstandsdame mit, eine Kollegin aus dem Büro. Und er ist sehr verlegen, weil er ist 26 und hat eigentlich noch keine Frau gefunden. Ausgerechnet eine Eisdiele musste es sein. Anton hatte seine Feiertagshose anziehen wollen und gemerkt, dass es sich vorne nicht mehr schließen ließ. Verdammt, er sollte weniger fettes Fleisch essen und mehr Bewegung machen oder sogar zu einem Turnverein gehen. Aber das kam ihm lächerlich vor. Durch Arbeit muss man abnehmen, nicht durch Sport. Er streifte sich eine andere Hose über, die ihm besser passte, nahm sich aber trotzdem vor, den Bauch eingezogen zu halten. Unter der Woche hatte er offenbar übermütig auf Hugo gewirkt, da ihn dieser zu necken begann. »Eine Schönheit getroffen bei deinen Hausbesuchen, was?« Anton knurrte nur, konnte sich aber dann ein Schmunzeln nicht verkneifen und erzählte ihm von Veronika. »Na dann viel Glück, alter Junge. Und wenn du eines Tages sturmfrei brauchst, musst du es nur sagen.« Anton lief rot an. Es ärgerte ihn, dass er 26 Jahre alt war und es ihm immer noch peinlich war, eine Frau in die gemeinsame Wohnung mitzunehmen, wenn der Zweck ein eindeutiger war. Sicher, er hatte ein eigenes Zimmer, aber er wusste, dass Hugo jeden Laut bis in sein Zimmer hören würde, auch wenn er gar nicht lauschte. »Ich hätte mir eine eigene Wohnung nehmen sollen«, dachte Anton. Er hatte erst einmal mit einer Frau geschlafen. Es war nach einem Dorffest in Podgora gewesen. Alle waren sturzbetrunken, Burschen wie Mädchen. Eine Magd aus dem Nachbardorf führte ihn nach dem Tanz hinter eine Hecke. Sie legten sich ins Gras, sie schob den Rock hoch. Er streifte sich die Hose herunter und versuchte, das zu tun, was die Burschen erzählten, dass sie mit den Mädchen machten. Für Anton folgte nach der unerwarteten Explosion der Lust sofort das Bangen, was denn nun kommen müsse. Eine Liebschaft? Kinder? Heirat? Doch sie trafen sich nicht wieder. Monate später sah er sie auf dem Feld mit der Sichel in der Hand. Sie blickte ihn mit erschöpften Augen an, während er vorüberging. Doch das hier war anders. Weg vom Schmutz des Dorfes, Veronika und er waren beide Bürger einer Großstadt. Und er fühlte eine Komplizenschaft nicht nur durch ähnliche Herkunft, sondern auch durch den Willen, einen neuen Menschen aus sich zu machen. Verzeihen Sie. Ihm fielen so viele Dinge ein, die er mit Veronika bereden wollte. Sie würde ihn verstehen. Er wollte mit ihr Geheimnisse vor ihren Eltern haben. Er träumte davon, mit ihr in der Avenida de Mayo zu spazieren, mitten unter den anderen Herren und Damen. Dann gab es Zeiten, da dachte er an ihren Körper. In der Nacht rief er sich ihre Gestalt in Erinnerung, den schlanken Hals, ihre strenge, aber doch pfiffige Art, den eigenartigen Dialekt. Er stellte sie sich nackt vor. Die Woche verging mit Hausbesuchen, Arbeit in der Werkstatt und Neckereien von Hugo. Ein paar Aufträge waren durch den Außendienst hereingekommen, aber Anton merkte, dass die Erlöse aus diesen Bestellungen die Mühe nicht mehr lohnten. Am Tag der Verabredung war er eine halbe Stunde zu früh. Er spazierte wie zufällig an der Eisdiele vorbei und beschloss, noch eine Runde um den Block zu drehen. Er entdeckte eine deutsche Bäckerei, einen Pferdemetzger und eine Autowerkstatt, in der Arbeiter auf Karosserieteilen herumhämmerten. Ein Auto wäre gut, um eine Frau zu beeindrucken. In der Firma lieferten sie alle Waren mit einer Spedition aus, das kam billiger als die Anschaffung eines Wagens. Und privat hatte er sich noch keinen leisten können. Wozu auch? Die Trams und Kollektivos fuhren hier am Tag und in der Nacht und man gelangte früher oder später überall hin. Er stand wieder vor der Eisdiele und studierte die Preisliste der Eisbecher. Er hatte so etwas in seinem ersten Jahr hier ein paar Mal gegessen und dann beschlossen, dass es ihm eigentlich zu süß war. Er holte sein Portemonnaie und kontrollierte wiederum, ob er genug Geld mit hatte. Dann studierte er die Karte nochmal von unten beginnend. »Schon etwas gefunden?« »Stromschlag.« Er drehte sich um und staunte. Er hatte Veronika fast nicht wiedererkannt. Sie hatte ihn auf Spanisch angesprochen und trug ein Hängekleid in einem blasslila Ton, das ihre schmale Figur betonte und sie fast vornehm aussehen ließ. Ihre etwas fülligere Kollegin dagegen hatte mit einem Kleid, das ein gelb-braunes, rautenförmiges Muster aufwies, eindeutig daneben gegriffen. Ja, und wie dieses Rendezvous ausgeht, darauf muss ich Sie vertrösten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie hier sind. Wir haben jetzt den nächsten Block, die nächste halbe Stunde geht es um den Hochroth Verlag. Der Hochroth Verlag ist ein Lyrikverlag. Wir haben mehrere Standorte, Berlin, Leipzig, Wien, Paris und noch ein paar andere. Wir sind dennoch ein kleiner Verlag, stellen die Bücher an den Standorten jeweils einzeln her. Und wie das Ganze funktioniert, dafür haben wir mal ein kleines Video gemacht, was jetzt dort abfahren wird. Wir drucken also die Bücher selbst mit Druckern, aber wasserfester Tinte natürlich. Dann gibt es Umschläge, die werden dann verklebt. Dann wird geschnitten auf dem Format. Dann gibt es die kleineren Schnitte und das Stanzen. Und nachher sieht das Buch so aus. Dann gibt es noch einen Stempel und dann wird es eingepackt und dann kriegen Sie es mit der Post. Und dieses Verfahren führen wir an allen Standorten durch. Und Sie müssen sich vorstellen, so ein Lyrikverlag, wir haben ja kleinere Auflagen und es geht auch denn darum, dass wir es schaffen, wie auch größere Verlage zu arbeiten, auch wenn wir das Ganze nebenbei machen. Und dadurch, dass wir mehrere Standorte haben, können wir das leisten. Das heißt, wenn jemand mal Urlaub macht, gibt es einen anderen Standort, der für uns einspringt. Und so ist es möglich, dass wir das ganze Jahr über ein großes Programm gestalten. Das heißt, wir machen etwa 20 Titel und ich freue mich heute, zwei neue Erscheinungen vorstellen zu dürfen. Und den Anfang macht heute Niklas Badeli, der seinen neuen Band Faumen vorstellt.
So. Ich lese erstmal auch ein bisschen aus dem alten Band, der heißt Illustrationen, einen kurzen Teil und dann gibt's Faumen, okay? Verstehen Sie mich? Geht das? Okay. Was bisher geschah? Schonungslos erbarmten sich meiner vier Männer, von Beruf Stellmeister, die ihre Arbeit verstanden, als hätten sie nie etwas anderes getan. Und noch ein Löcher erbarmte sich meiner ein fünfter Stellmeister, der seine Arbeit verstand, als hätte er nie etwas anderes getan. Ich war beruhigt, denn sie verstanden ihre Arbeit, als hätten sie nie etwas anderes getan. Und erbarmten sich meiner, der ich schließlich um Erbarmen bat. Wer tut das nicht? So war es September im Garten. Sie legten Spieße auf.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.